wenn ich durch mein Dasein mit ihnen vermitteln kann, dass es einen Gott gibt, der es gut mit ihnen meint, dann bin ich schon zufrieden.
Stellen Sie sich vor, zwischen leuchtend orangen Hausfassaden, dort, wo der Duft von frisch gebackenem Fladenbrot in der Luft liegt und Kinder in vielen Sprachen miteinander lachen, leben zwei Frauen, die ihren Glauben still, aber tief verwurzelt leben. Marianne und Miriam, kleine Schwestern Jesu. Hier, mitten im Orangeland von Graz, in einer Nachbarschaft, in der vor allem muslimische Familien zu Hause sind, begegnen sich Geschichten, Traditionen und Gebete. Und es entsteht eine Frage, die weit über diesen Ort hinausreicht. Kann ein unscheinbares, stilles Leben dennoch erfüllt sein? Und kann die Begegnung mit dem Glauben der anderen den eigenen stärken? Mein Name ist Robert Sonnleitner und ich lade Sie ein, in dieser Folge von Orden und Er, dem Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich, einen Ort kennenzulernen, an dem das Miteinander Tag für Tag neu gelebt wird. Orden und Er, der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Vielen Dank, dass ich heute bei euch zu Gast in Graz sein darf, liebe kleine Schwester Marianne und liebe kleine Schwester Miriam. Meine erste Frage: Der Orden wurde von Madeleine Houtin gegründet. Wer war sie? Schwester Marianne, vielleicht magst du beginnen.
Madeleine Houtin hat sehr viel die Schriften von Bruder Karl gelesen und dann in diesen Schriften hat sie das gefunden, wovon sie immer geträumt hat. Ein Ordensleben, aber sie selber war sehr krank und somit hat sie keine Ordensgemeinschaft genommen, konnte sie in keinen Orden eintreten. Und sie war schon 20 Jahre krank und dann hat ihr der Arzt gesagt, das Einzige, was ihnen noch helfen könnte, dass sie nicht gleich im Rollstuhl landen, wäre, dass sie aufbrechen in ein Land, wo es nie regnet. Und sie sagt, davon habe ich schon 20 Jahre geträumt. Und das war für sie der Startschuss, wo auch der geistliche Begleiter gesagt hat, jetzt gehen Sie. Weil wenn Sie etwas zustande bringen, dann ist es, weil Gott es will, aber nicht Sie, weil Sie sind quasi zu nichts mehr fähig aufgrund Ihrer sehr deformatierenden Arthritis. Und dann ist sie mit ihrer kranken Mutter, sie hatte nur noch eine Mutter, alle anderen sind gestorben, krankheitsbedingt und im Krieg auch. Und sie ist mit ihrer kranken Mutter nach Algerien aufgebrochen und hat mit dem einen Nomadenstamm gelebt. Den ganz gewöhnlichen Alltag dort gelebt.
Also bevor sie mit den Nomaden gelebt hat, hat sie erst eine kleine Suppenküche gehabt und war da völlig überrannt, hat sehr viel Gutes getan, hat aber gespürt, das ist es nicht, ihre eigentliche Berufung. Und zu Bruder Karl nochmal zurück. Er war ja ein französischer Adliger, hat ein wildes Leben geführt und sich dann bekehrt auf einer Reise in Marokko durch den Glauben der Muslime.
Kurze Zwischenfrage. Bruder Karl, das war Charles de Foucault.
Ja, genau, Bruder Karl ist Charles de Foucault. Und kleine Schwester Madeleine hat Bruder Karl, eben Charles de Foucault, kennengelernt über ihren Vater. Der war ein Militärarzt und im Einsatz in Algerien und hat dort einen muslimischen Jungen das Leben gerettet und dafür seine Karriere geopfert. Die beiden haben dann die Biografie von Charles de Foucault zusammen gelesen und das hat das Feuer geweckt, den kleiner Schwester Madeleine so zu leben wie Charles de Foucault am Ende. Einfach mit den Menschen, bei den Muslimen, als kleiner Bruder.
Warum bei Muslimen?
Ihr Vater war Arzt in Algerien und dadurch ist schon, glaube ich, eine gewisse Affinität zu Afrika in ihr gewachsen.
Und weil Charles de Foucault seinen Glauben bei den Muslimen wiedergefunden hat und so diese Sehnsucht auch hatte, die Liebe dazu, mitten unter den Muslimen sein Christentum zu leben, aber nicht um zu missionieren. Am Anfang wollte er schon missionieren und die Leute bekehren und dann hat er entdeckt, es ist einfach gut, mitten unter ihnen zu leben. Als kleiner Bruder, das war eben dieses Schlüsselelement, Dasein unter den Leuten als kleiner Bruder. Er hat dann auch ein Wörterbuch geschrieben von der Tuareg-Sprache, die Liebe zu dem ganz anderen, nicht zugänglichen und die Dankbarkeit, den Glauben durch die Muslime wiedergefunden zu haben. Und dieser Funke ist auf kleine Schwester Madeleine übergesprungen, die sowieso schon auch ein Herz hatte für den Islam durch ihren Vater.
Also am Anfang war der Missionsgedanke, der dann aber, soweit ich das verstehe, immer mehr in den Hintergrund gerückt ist und letztlich irgendwann einmal verschwunden ist. Ich gebe zu, ich tue mir da ein wenig schwer. Ein christlicher Missionar geht zu Muslimen und findet dort seinen Glauben wieder. Wie kann ich mir das vorstellen?
Das war, weil er inkognito durch Marokko gereist ist, als Jude verkleidet. Er selber hat in dem Moment gar keinen Glauben mehr gehabt. Er war als junger Mensch vom Glauben abgekommen. Es war ihm alles zu suspekt und nicht griffig genug. Und er hat aber dann im Land die Muslime beten sehen und hat dann auch später geschrieben, die ganze Luft war erfüllt von der Gegenwart Gottes. Und das hat ihn so gepackt, dass er nicht beim Islam gesucht hat, sondern als er zurück in Frankreich war, ist er dem christlichen Glauben nochmal nachgegangen und hat dort auch seine Cousine gehabt, die ihm ein leuchtendes Beispiel war, auch in ihrer Güte, und einen Priester, den Abbé Hubelin, der ihm viel zur Seite gestanden hat und dann auch sein geistlicher Begleiter war über lange Jahre.
Es war ihm dann ein Anliegen, dass er gesagt hat, Algerien ist so groß und es gibt nur eine Handvoll Missionare. Und sein Wunsch war einfach, dass die Muslime auch das Christentum oder Jesus Christus kennenlernen. Und wie sollen sie das tun? Und er wollte es nicht durch Predigen tun, sondern indem er mit ihnen gelebt hat und durch das Leben mit ihnen sollten sie erfahren, was es heißt, Christ zu sein. Und für ihn, glaube ich, es war für ihn auch wichtig, dass die Muslime gute Muslime sind und die Christen gute Christen sind. Also er ist nicht mit der Idee gekommen, die Muslime zu bekehren, sondern sie sollten durch das Christentum einen Gott kennenlernen, der einfach die Liebe ist und durch das Leben von Christen, die ein Stück von dieser Liebe durchdrungen sind und dann auch das irgendwie bezeugen können durch ihr Leben, sollen sie das Christentum einfach nur kennenlernen. Das war sein Anliegen.
Und das war dann auch sein Motto. Er hat dann immer unterschrieben, Jesus Caritas, Jesus Liebe.
Diesen Gedanken hat dann Madeleine Houtin übernommen.
Ja, sie hat erst eben in der Hauptstadt gelebt und dann ist sie nach Tougourt gegangen, damals ein kleines Wüstendorf, und hat dort mit einer Nomadenfamilie gelebt. Und sie hat dann gesagt, die Gemeinschaft, Fraternität, wie wir es nennen, weil es aus dem Französischen kommt, ist nicht entstanden alleine, sondern in der Freundschaft mit dieser Familie. Sein Werk der Freundschaft.
Und in dieser Zeit, wo sie mit denen gelebt hat, hat sie dann an den Konstitutionen geschrieben. Und am Abend hat sie den Nachbarn vorgelesen. was sie geschrieben hat und hat sie gefragt, glaubt ihr, ist das lebbar, ist das realistisch?
Die muslimischen Nachbarn, ja, ihren Freunden.
Ich habe auch gelesen, ursprünglich wollte sie gar keine Ordensgemeinschaft gründen.
Das hat ihr der Bischof der Sahara ans Herz gelegt, weil er es einfach auch sicherer fand für sie als Frau. Sie wollte einfach hin und leben dort, wie Charles de Foucault gelebt hat. Er hat ja auch keinen Orden gegründet, sondern mit den Tuareg gelebt. Das wollte sie auch, aber der Bischof von der Sahara hat ihr sehr dringend anempfohlen, das Ordensgelübde abzulegen, um einen Rahmen auch zu haben und etwas geschützter zu sein.
Ja, mittlerweile ist eure Gemeinschaft weltweit tätig.
Ja, wir sind in über 60 Ländern, überall kleine Gemeinschaften, weil wir von diesem Ideal Jesus in Nazareth, das Leben Jesu in Nazareth ist ein bisschen unser Ideal und der hat dem auch in einer Familienstruktur gelebt und so sind unsere Gemeinschaften auch 3 oder 4 Schwestern und das, glaube ich, ermöglicht auch den Nachbarn einen viel leichteren Zugang zu uns, wenn wir Tür an Tür mit ihnen leben und so auch unser Alltag mehr oder weniger zu Ort Familienstruktur haben.
Ja, das bringt mich gleich auf eure Gemeinschaft hier in Graz. Ihr seid hier zu zweit und wirkt im sogenannten Orange Land. Das sind Bauten, die eine orange Fassade haben und dadurch eine ziemlich markante Erscheinung im Stadtbild sind. Die Nachbarschaft besteht hauptsächlich aus muslimischen Familien. War das Absicht, dass ihr hier eure Gemeinschaft angesiedelt habt? Oder anders gefragt, gehört die Begegnung mit Muslimen zu eurer Spiritualität?
Das ist schon ein Schwerpunkt unserer Spiritualität, auch die Begegnung oder das Leben mit den Muslimen, weil wir glauben, dass wir uns gegenseitig bereichern können und dass wir auch vieles gemeinsam haben. Und unsere Erfahrung hier ist, dass es ein gutes Miteinander mit ihnen ist, dass wir von ihnen lernen und sie auch von uns, denke ich, das eine oder andere annehmen.
Es ist ein zentraler Punkt unserer Spiritualität. Das heißt nicht, dass alle kleinen Schwestern nur dort leben können, wo Muslime leben. Wir sehen das auch, wir sind eine weltweite Gemeinschaft und die einen leben den Schwerpunkt, die anderen einen anderen unserer Berufung. Und das ist ja das Schöne, wenn man international ist und an verschiedenen Standorten, dann kann man sich ergänzen. Wir hier in Graz, ich bin nicht mal sicher, ob das ausschlaggebend war, wir haben dann auf jeden Fall gemerkt, das ist hier eine gute Möglichkeit, diesen Aspekt zu leben. Das ist auch gewachsen, denke ich, jetzt im Laufe der letzten Jahre.
Wie schaut dieses Zusammenleben aus und wie funktioniert es?
Wir besuchen uns gegenseitig, wir feiern ihre Feste mit ihnen, sie kommen zu uns, zu unseren Festen. Wir haben auch zwischendurch mal sowas wie zum Beispiel, dass wir spontan am Abend die Frauen einladen zum Tee trinken. Und dann kommen so 6, 7 Frauen und dort ist es äußerst lebendig, wo ich spüre, was bei ihnen hilfreich ist, wenn sie als Frauen untereinander zusammen sind, dann ist eine ganz, merke ich, spüre eine ganz starke Lebendigkeit im Austausch und sie mögen das auch gern miteinander auszutauschen. Und da ist ja noch diese Trennung Mann-Frau spielt da schon noch eine Rolle und ich merke einfach, sie sind viel freier und offener, wenn sie nur als Frauen unter sich sind.
Wir haben hier im Wohnblock auch das Glück, wir haben eine Hausbesorgerin, die sehr viel Sprachen spricht und die sehr auf das Gemeinschaftliche achtet und die auch dann oft in den Gemeinschaftsraum einlädt zu solchen Treffen. Und ich denke, es ist gar nicht so sehr, dass wir Nachbarinnen hier ständig überlegen, Muslim, Christen, wir sind Nachbarinnen vor allen Dingen. Und das kommt vor allen Dingen drauf an, sich zu begegnen, Aber so viel denken wir nicht drüber nach. Wenn wir dann hier in der Gemeinschaft reflektieren, dann reden wir schon drüber. Aber sonst ist der Schwerpunkt oder das, worauf es ankommt, die Begegnung.
Das heißt, Religion ist bei eurer Begegnung gar nicht so wichtig.
Na, das stimmt auch nicht, weil es ist den Frauen sehr wichtig. Und es kommen auch viele Fragen. Wie betet ihr?
Ich habe den Eindruck, die Frauen sind religiös geprägter als die Männer oder sie können leichter darüber reden als die Männer. Oder vielleicht haben wir auch zu den Männern nicht so viel Kontakt wie zu den Frauen. Die Frauen untereinander, also wenn ab und zu fährt wieder eine nach Mekka und wenn die zurückkommt, ist das ein großes Fest und man spürt die Freude, dass sie jetzt diese Wallfahrt machen konnte und sie bringt für alle Geschenke mit und das ist einfach schön zu erleben, ja, dass welche Freude sie da draus auch schöpfen aus so einer Wallfahrt und die sie dann auch mit den anderen teilen.
Habt ihr das Gefühl, dass Muslime ihre Religion intensiver ausleben als Christen?
Das kann man nicht pauschalisieren. Also hier unsere Nachbarinnen, die leben schon viele, mit denen wir in Kontakt sind, die leben schon sehr bewusst. Die halten auch den Ramadan sehr streng ein und unterstützen sich dann untereinander. Für die ist es ein großes Thema, aber ich kenne auch andere, denen das gar nicht so wichtig ist. Also ich würde das nie pauschal sagen.
Genau, manche sind sehr stolz, Muslime zu sein. Und die wollen es auch ausdrücken in der Kleidung. Das gibt's auch. Das ist auch. Die wollen wirklich auch als Muslime erkannt sein, indem sie auch ihr Kopftuch tragen. Und anderen wiederum ist es nicht so wichtig. Es ist beides da. Auch bei uns im Viertel haben wir beides. Denen ganz, die selber sagen, eigentlich weiß ich auch nicht, bin ich eh gar nicht so vertraut mit meinem Glauben. Das ist halt so, man ist Muslime, aber ich lebe es auch nicht so streng. Und manche sind wieder sehr bewusst und sehr konsequent drinnen.
Ihr habt mir bei unserem letzten Gespräch erzählt, eure Tür steht immer offen.
Meistens.
Das heißt, eure Nachbarn können ganz spontan auf Besuch kommen.
Ja, oder sie bringen einfach mal was vorbei und sie merken, wenn sie nicht da sind, dann stellen wir es halt einfach nur hin. Das passiert öfters, dass ich nach Hause komme und es steht etwas, wenn ich wieder mal vergiss abzuschließen, weil das passiert mir öfter, dass ich gerade einkaufen gehe und gar nicht vergiss auch zuzusperren, weil es mir eigentlich auch nicht so wichtig ist. Weil ich denke, bei uns, was können sie schon nehmen? Da ist nicht so viel, was für sie wichtig ist. Und dann finde ich oft Sachen von den Nachbarn und dann überlege, wer könnte das gewesen sein? Oder manchmal rufen sie dann an oder ich rufe an, bist du vorbei gewesen? Weil manchmal kann ich dann schon ungefähr ahnen, was von wem gekommen ist, aber das erlebe ich öfters.
Das klingt wie eine lebendige Nachbarschaft.
Doch, das können wir sagen. Das ist wie fast wie eine große Familie, wo man sehr viele kennt. Man kennt auch ihre Sorgen und man weiß dann auch, wenn es jemandem mal nicht so gut geht oder wenn da Schwierigkeiten sind, dann versucht man denen auch nahe zu sein, so gut es geht und gleichzeitig bisschen diskret, aber man kriegt schon sehr viel mit und ich merke, je länger man da ist, je mehr kriegt man auch mit, was jede Familie auch trägt.
Kürzlich am Abend, was witzig, da haben wir, was wir selten machen, aber wir haben einen Film geschaut am Laptop im Wohnzimmer und plötzlich ging die Wohnzimmertür auf und da stand eine kroatische Nachbarin drin und da haben wir uns schon ein bisschen erschrocken, aber das passiert ja. Wobei auch viele sind, die wir gar nicht kennen hier. Weil es gibt auch nicht wenige Nachbarn, glaube ich, die so ein bisschen für sich sein wollen. Also das heißt jetzt nicht, wir sind eine einzige Familie, sondern es gibt auch Konflikte wie überall. Oder Menschen, die sich einfach zurückziehen. Ist ganz gemischt.
Hattet ihr auch schon unangenehme Erlebnisse?
Wir nicht, nein.
Also in den 5 Jahren, die ich, seitdem ich da bin, habe ich noch keine unangenehme Erfahrung gemacht mit ihnen.
Obwohl es schon auch zugehen kann. Aber das hören wir da meistens eher über die Nachbarinnen. Was? Ja.
Schwester Marianne, du bist mittlerweile in Pension. Ich weiß aber, du wirkst in deiner Freizeit in einem Tageszentrum für arbeitslose bzw. obdachlose Menschen.
Ja, sind Menschen, deren Lebensmittelpunkt die Straße ist, weil sie eben, wenn man keine Arbeit hat, hat man halt viel Zeit und wenig Geld. Und obdachlos sowieso ist man viel auf der Straße. Und da haben wir da in der Mesner Gasse von der Caritas ein Tageszentrum, wo sie kommen können, ungezwungen da zu sein, etwas zu trinken, mit ihnen zu reden. Und es wird eigentlich sehr gern angenommen, weil sie spüren, sie dürfen dort so sein, wie sie sind.
Die du begleitest.
Ich bin da mitten drunter. Ich bin einfach anwesend, ich höre ihnen zu. Einfach ist, für mich ist es mehr so ein Präsenzsein. Ich bin dort einfach präsent und verbringe die Zeit mit ihnen einfach. Mhm. Und dann ergeben sich Gespräche und ich erfahre, wie das Leben auf der Straße geht, wie das ist, wenn man überlegt, wo kann oder will ich heute übernachten? Oder wo geht's überhaupt nicht? Ja, es ist ein sehr auch berührendes Miteinander, würde ich sagen, für mich.
Und ich weiß auch, dass du Besuche bei Gefangenen im Gefängnis machst.
Genau, das ist für mich auch etwas sehr, auch etwas sehr Schönes. Die Kalau, ich bin in einer Viertelstunde zu Fuß dort. Und ja, es ist einfach auch, es geht auch dort einfach darum, den Menschen dort zu begegnen, wo er ist, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und wenn dort jemand jahrelang sitzt und keine Familie hat, keine Angehörigen und niemand mehr hat, dann ist er halt sehr dankbar, wenn einmal jemand von außen kommt, der ihm auch zuhört und versucht, ihn zu verstehen und ein Stück Weg mit ihm geht.
Jetzt sind die Sträflinge ja nicht umsonst im Gefängnis. Fragst du sie, was sie angestellt haben, oder ist das für dich egal?
Nein, ich frage sie nie, was sie gemacht haben, und für mich ist das auch nicht ausschlaggebend. Wenn ich dort bin, begegne ich den Menschen dort, so wie er jetzt ist, mit dem, was ihn jetzt beschäftigt, wovon er träumt, mit seinen Ängsten und Hoffnungen. Aber über die Tat sprechen wir. Also wenn ein sehr langer Kontakt ist, dann erzählen sie schon, wie ihnen das passiert ist und dass das halt meistens ist es infolge von Alkohol und Drogen passiert und es ist passiert, sie können es nicht mehr rückgängig machen, aber sie sagen, das möchten sie nicht wieder tun. Diese Zeit im Gefängnis, das reicht. Also wenn sie wieder rauskommen, möchten sie wirklich, träumen sie von einem ganz normalen Leben.
Wie vielen gelingt das?
Da bin ich noch zu wenig. Ich bin erst 5 Jahre da. Und die ich besuche, sind Menschen, die lebenslänglich haben. Also die haben noch, das ist schon eine sehr lange, braucht es auch sehr viel Ausdauer, dran zu bleiben über Jahre. Und das Schwierige für sie beginnt ja oft erst dann auch nach der Entlassung wieder. Dann ins Leben wieder zurückzufinden, ist noch einmal eine ganz große Hürde, die ihnen oft erst am Ende der Zeit bewusst wird. Davor träumen sie immer davon, aber wenn es dann konkret ist, können sie manchmal richtig in Panikgelänge kommen, weil sie nicht wissen, wie werde ich das jetzt schaffen noch. 15, 20 Jahren wieder zurückzukommen. Vor allem, wenn ich keinen familiären Rückhalt habe. Was bei manchen auch ist, dass sie niemanden, nach so langer Zeit dann niemanden mehr haben, wo sie andocken können. Da ist es natürlich sehr, sehr schwer. Da habe ich Gott einen, den ich jetzt schon seit 5 Jahren besuche. Und wenn er jetzt in 1,5 Jahren entlassen wird, müssen wir schauen, wo kann er hingehen, wie wird sich sein Leben gestalten.
Das heißt, Sie erhalten auch Unterstützung.
Ich werde auch mit anderen zusammenschauen, wie könnte sowas ausschauen. Da braucht es schon professionelle Unterstützung.
Schwester Miriam, von dir weiß ich, du arbeitest in einem Krankenhaus.
Ich bin bei den Elisabethinen in Graz hier und ich bin im sogenannten elisabethinischen Patientenservice. Das ist entstanden, weil immer mehr ältere Menschen auch gekommen sind und dann etwas verloren waren bei der Aufnahme. Und die Elisabethinen den Wunsch hatten, dass da ein menschliches Gegenüber ist. Nicht nur die Apparate und die Medizin und die Therapie, sondern noch das von Mensch zu Mensch, sagen sie. Und so ist der Patientenservice entstanden. Und ich finde das eine sehr wunderbare Sache. Ich staune immer noch, dass es sowas gibt. Mein Hauptding ist eigentlich da zu sein. Ich bin viel auf der geriatrischen Psychiatrie. Und da ist es vorwiegend da sein, zuhören, schauen, ein bisschen spazieren gehen, mal was spielen. Ich habe das Schnapsen gelernt, weil das die Männer gerne machen. Ja, vor allen Dingen Präsenz und zuhören. Und ich bin jetzt auch einmal die Woche im Standort 1, das ist in der Elisabethinergasse. Da gehe ich dann in verschiedene Zimmer auch. Überwiegend höre ich zu und komme ins Gespräch. Geht um die Begegnung.
Und das wird gern angenommen?
Ja, ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich immer wieder Patienten, die sagen, jetzt waren schon so viele da und sie wollen ihre Ruhe. Aber es gibt auch viele, die sich sehr freuen und die dann anfangen zu erzählen. Und genau, das ist, überwiegend freuen sich die Menschen.
Wenn ich euch so zuhöre, dann habe ich den Eindruck, ihr lebt ein ganz unaufgeregtes Leben. Ist es auch ein erfülltes Leben?
Also für mich schon. Und ich staune immer wieder, wie sich der Tag fühlt und was ich da doch auch am Ende des Tages denke, was sich wieder alles ergeben hat und was mir geschenkt worden ist. Und wofür ich dankbar sein kann, finde ich viele, viele Dinge. Und das freut mich.
Für mich ist es auch, ja, man kann schon sagen, ein erfülltes Leben, erfüllt allein schon vom Gemeinschaftsleben, was teilweise auch auf die Nerven gehen kann, aber gleichzeitig ein solcher Reichtum ist an Miteinander sein, sich unterstützen. Ja, also das überwiegt. Und auch das gemeinsame Gebet, also zu wissen, ich bin in einer Gemeinschaft, wir haben dieselbe Zielrichtung. Wir sind so unterschiedlich. Ich staune manchmal, denke ja, den Menschen hätte ich nie kennengelernt und da hätte ich ja so viel verpasst, wenn ich nur in meiner eigenen kleinen Welt geblieben wäre. Also es ist eine Öffnung in die ganze Welt hinein, weil wir ja nun Schwestern überall haben. Und für mich ist es vor allen Dingen das Gemeinschaftsleben und das Gebetsleben. Und dann diese vielfältigen Beziehungen in der Nachbarschaft, bei der Arbeit. Wobei, das hat ja jeder Mensch. Das ist ja eigentlich nichts Außergewöhnliches. Darum aber auch das Unaufgeregte. Weil wir leben ja in sich nichts Außergewöhnliches. Nur, dass wir in Gemeinschaft leben und das Gebetsleben sehr pflegen.
Wie schaut ein ungefährer Tagesablauf aus?
Also wir beginnen den Tag schon mit einem Gebet, mit einem gemeinsamen Gebet. Und dann hat jede ihre Arbeit. Wir versuchen mindestens einmal miteinander auch zu essen. Meistens ist es sogar zwei mittags und abends, aber abends ist manchmal dann auch eine Veranstaltung, wo die eine oder andere nicht da ist. Und es nimmt sich jede eine Stunde am Tag Zeit für die eucharistische Anbetung, wie es eben in den Tagesablauf hineinpasst. So gut es geht, versuchen wir an einer Eucharistie teilzunehmen.
Es ist immer die Suche oder immer die Offenheit für ein Treffen mit den Nachbarn. Da schaut vor allem die Marianne sehr treu aus, wer Zeit hat oder wer gerade sich über einen Besuch freuen würde. Aber der Tagesablauf an sich ist dann schon sehr variabel. Also die Pfeiler sind wirklich die Gebetszeiten. Mhm. Morgens ist es sogar fix meistens, weil ich dann zur Arbeit muss. Abends ist es mehr variabel, so wie es sich gut ausgeht. Also wir haben nicht so ganz fixe Zeiten. Das geht gar nicht.
Und weil wir eben nicht außer in der Früh so keine ganz fixe Zeiten haben, weil es durch das Leben mit den Nachbarn und was sonst das Leben bringt, oft nicht geht, versuchen wir ein Wochenende im Monat uns in die Stille zurückzuziehen, um diese Zeit dem Gebet und des Ausruhens zu widmen.
Kommen wir zu meiner letzten Frage. Warum habt ihr euch persönlich für euren Orden entschieden? Schwester Miriam, vielleicht magst du anfangen.
Also den Orden kennengelernt habe ich tatsächlich durch eine Freundschaft, nämlich die Freundschaft zwischen meiner Großmutter und einer kleinen Schwester. Und meine Großmutter hat mir sehr viel erzählt. Und angezogen hat mich dann gerade diese Einfachheit, dieses nicht irgendwo quasi, es klingt jetzt so negativ, ich finde das auch jede Gemeinschaft auf ihre Art wunderbar, aber für mich war das ganz wichtig, so mittendrin und mitten in der Welt zu bleiben, ein ganz normales Alltagsleben zu führen. Mich hat begeistert der Satz, aus dem Alltag, aus dem ganz gewöhnlichen Alltag einen Ort der Begegnung mit Gott machen. Es hat mich fasziniert, dass das ja möglich ist, was, wie gesagt, allen gegeben ist, nicht nur uns als kleinen Schwestern. Und dieses Miteinander von, was kleine Schwester Marianne jetzt gerade gesagt hat, diese ganz tiefen Gebetszeiten wie das Wochenende, wo man sich zurückzieht und nur da ist in der Stille und dem mitten im Leben stehen. Die Freundschaft, das Dasein als Pfeiler, das hat mich fasziniert.
Wie war es bei dir, Schwester Marianne?
Ja, mich hat auch angezogen, einerseits auch dieser kontemplative Aspekt, den wir in unserer Gemeinschaft haben, wo einfach es um die Beziehung zu Jesus oder zu Gott, dass das die Priorität ist und von da aus das Leben gestaltet wird. Und dann dieses alltägliche Leben, das die meisten der Menschen leben, wo man sagt, das ist der gewöhnliche Alltag, aber auch in diesem gewöhnlichen Alltag das Besondere zu entdecken, das ist für mich so faszinierend. Und das fasziniert mich heute noch, wo ich merke, ja, dieser ganz gewöhnliche Alltag kann manchmal eintönig sein und wo auch gar nicht mehr denken, musst du das jetzt noch antun? Oder auf der anderen Seite und dann wieder, wo ich merke, er kann auch sehr reich sein an Unerwarteten, an Begegnungen, ich glaube, das ist die Begegnung mit den Menschen und auch dieses Leben mit den einfachen Leuten, das war für mich auch sehr wichtig, so dieses den einfachen Leuten nahe zu sein und wenn ich durch mein Dasein mit ihnen vermitteln kann, dass es einen Gott gibt, der es gut mit ihnen meint, dann bin ich schon zufrieden.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Liebe kleine Schwester Marianne, liebe kleine Schwester Miriam, ich wünsche euch noch viele gute Begegnungen hier im Orangeland und vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Gerne.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön, dass Sie bis zum Schluss mit uns auf dieser kleinen Reise geblieben sind. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihre Gedanken und Ihre Rückmeldungen unter medien@ordensgemeinschaften.at. Mein Name ist Robert Sonnleitner und ich sage auf Wiederhören bis zur nächsten Folge von Orden on Air.